Bully, der Eishockey-Podcast.
Bully, der Eishockey-Podcast. It's Hockey Time. Ich freue mich gleich, mit unseren Experten Alex, Olli und Stefan über die DL2 zu sprechen. Ein herzliches Willkommen an euch drei.
Hallo.
Servus.
Servus.
Gleich zum Einstieg ein kurzer Überblick. Wir sprechen heute über die aktuellen Themen aus der DL2, haben drei Teams in der Analyse und zum Abschluss die Einschätzung zur Tabelle. Fangen wir aktuell an. Für den Endspurt haben die Blue Devils Weiden sich von Sebastian Buchwieser getrennt und die Buron Joker haben Leif Karlsson ebenfalls eine Änderung vollzogen. Eurer Meinung nach eine gute Entscheidung?
Ja, also ich würde einfach mal zuerst das Wort ergreifen. Es ist so, dass ich denke, bei beiden Teams war, ja, lief es eben nicht mehr so oder lief es die ganze Saison schon nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Weiden war ja zu Beginn eigentlich ganz gut im Soll, ist jetzt immer weniger geworden. Von daher war schon bis zu einem gewissen Grad vielleicht damit zu rechnen, dass man dann halt die üblichen Hebel in Bewegung setzt und dann halt der Trainer das schwächste Glied ist. Wobei bei Weiden ja tatsächlich im Hintergrund da auch noch die ja unterschiedliche Meinung zur Ausrichtung des Vereins im Hintergrund jetzt veröffentlicht wurde, auch vom Gesellschafter, also vom Hauptgesellschafter von der Birch Group, war ja da jetzt auch eine Stellungnahme zu lesen. Das heißt, da waren halt auch noch unterschiedliche Interessen beziehungsweise unterschiedliche Ideen, wie der Erfolg zurückkehren kann. Und dann ist es meistens eine gute Lösung, wenn man unterschiedliche Wege geht. Und ich könnte mir da durchaus auch vorstellen, dass ein Trainer, der jetzt nicht unbedingt so gehört wird, wie er vielleicht gehört werden will, dann durchaus auch nicht zwingend traurig drüber ist, wenn die Wege sich trennen. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich denke, wenn man ja seinen eigenen Weg verfolgt, den auch recht erfolgreich gegangen ist, und auf einmal heißt es dann, ja, unsere Ideen sind aber andere wie deine, dann ist es vielleicht auch von Seiten des Trainers einfach nur konsequent, so eine Entscheidung dann zu treffen, gemeinsam mit der Geschäftsführung, dass man da getrennte Wege geht.
Ja, sehr interessant. Unterstütze ich vollkommen die These. Bei den Jokern ist Leif Karlsson, wie gesagt, zurück. Hat sie ja durch letztjährigen Playoffs schon geführt, Playdowns schon geführt. Alex, was sagst du zu der Personalie?
Ja, im Prinzip ist es halt anders wie bei Sebastian Buchwieser. Man hat ja da im Endeffekt niemanden entlassen, sondern man hat verstärkt. Und eine Verstärkung, finde ich immer, ist erstmal nichts Verkehrtes, zumal da jemand kommt, der schon mal mit dem ESVK verbandelt war. Also man holt jemand, der die Gefilde kennt, man holt jemand, der mit der Situation zurechtkommt und man holt jemand, der Erfahrung hat, den ESV Kaufbeuren da gegebenenfalls auch wieder rauszuholen. Und wie man jetzt ja am ersten Spiel gesehen hat, das hätte, glaube ich, keiner erwartet, dass man dann auswärts gleich in Bad Nauheim mit dem 2:0 drei Punkte einfährt und dann noch das 80-jährige Jubiläum vom EC Bad Nauheim so ein bisschen stört. Da hat, glaube ich, niemand mit gerechnet im Endeffekt. Aber das sind eben die Dinge. Wenn es funktioniert, dann sagt man, oh, wunderbar, toll. Wenn man trotzdem weiterhin auf der Stelle tritt, dann heißt es, es hat nichts gebracht. Aber prinzipiell ist es, wie gesagt, beim ESVK eine Verstärkung, wie ich finde. Und die Verstärkung, die braucht Zeit, sich jetzt auch zu entwickeln. Aber man blickt halt schon tatsächlich auf die drohenden Playdowns. Und ich glaube nicht, dass sich beim ESVK dann noch was ändert mit den letzten verbleibenden 13 Spielen. Dass sie da noch unten rauskommen, halte ich für unwahrscheinlich. Also man baut vor, dass man ja sowohl trainermäßig da nochmal Impulse bekommt, aber auch so ein bisschen Mental Coaching betreibt, gerade mit jemandem, der da Erfahrung hat und der die Mannschaft da auch nochmal rausholen kann. Also man versucht alles, und das spürt man, in der Liga zu bleiben.
Ja, Stefan, generell so Jubiläen sind dieses Jahr anscheinend für die Jubilare, die Mannschaften, die die Jubiläen feiern, gar nicht so erfolgreich, oder?
Ja, Kassel war auch Partypooper in Kaufbeuren, aber Kaufbeuren hat sich das ja wieder geholt in Bad Nauheim. Ich würde gerne auch noch eine Sache zu diesen Trainerrochaden sagen. Erstmal volle Zustimmung, vor allen Dingen bei Leif Carlsson. Ich glaube, da geht es nochmal um andere Dinge, aber in Weiden finde ich das, ohne jetzt zu tief einsteigen zu wollen, wir haben andere Vereine heute auf der Agenda, so im Gesamtbild einfach sehr ungelungen. Egal welche Gründe, das haben wir auch schon oft hier gesagt, you never know, ne, wenn es einen ganz intensiven Konflikt gibt, den vielleicht noch nicht mal Mitspieler oder irgendwelche Offiziellen alle betrifft oder mitmachen, dann muss man das einfach aushalten. Aber nach allem, wie das dargestellt wird, warum der Sebastian Buchwieser da gegangen ist, das hat schon halt komischen Geschmack. Das finde ich, also mir geht es jedenfalls so als total blauäugig dahin schauend und interessierter, auch in diesen Turbulenzen mit Preiserhöhungen und gerade eine schwierige Kommunikation vielleicht auch mit den Fans. Dann habe ich heute gelesen, dass von diesem Investor der Sohn, der aktuell eine Nachwuchs kanadische Juniorenmannschaft trainiert, also das ist dann schon... Also, bei einem Standort, der total traditionell funktioniert und sich auf bestimmte Werte beruft, kann ich verstehen, dass da im Moment ein bisschen die Wellen hochschlagen. Die haben ja auch ein paar Tage die Kommentare abgeschaltet, wohlweislich wahrscheinlich entweder oder weil sich Leute da wieder mal unflätig aufgeführt haben, aber dass da Unruhe ist und die Fans sich wundern, das wundert mich nicht. Ganz stark, um das abzuschließen, fand ich gestern das Spiel, da habe ich mir noch die letzten 20 Minuten wenigstens live angeguckt, wie Weiden da aufgetreten ist. Also irgendeinen Effekt scheint es gehabt zu haben, aber erstmal in der Art und Weise und auch wie ich den Herrn Buchwieser kennengelernt habe, finde ich das einfach bedauerlich.
Ja, sehr gute Einordnung von euch drei. Ich glaube, damit können wir das Thema auch zur Seite legen. Damit einfach mal direkt jetzt rein in die heutige Folge. Es war wieder einiges los in der Liga. Wir beginnen, wie gesagt, schon mit Olli und den Star Bulls Rosenheim. Die haben jetzt 39 Spiele, 121 Tore, 92 Gegentore, 74 Punkte und 1,9 Punkte Schnitt pro Spiel. Wie bewertest du die bisherige Saison der Star Bulls, Olli?
Ja, also ich glaube, die Star Bulls sind meines Erachtens mit eine der Überraschungen der Saison. Klar, war schon länger die Hypothek für die DEL oder wie auch immer sich das nennt, hinterlegt. Und damit ist man automatisch dann natürlich auch in den Favoritenkreis irgendwie aufgestiegen, aber bei den Star Bulls bin ich wirklich überrascht, wie man mit einer, ja doch auch einer relativ konstanten Mannschaft, die gezielt verstärkt wurde, klar wurde verstärkt, aber mit einer Mannschaft, die gezielt verstärkt wurde, jetzt dann doch so gut vorne mithält. Jetzt hat es die letzten zwei Spiele vielleicht mal nicht so gut geklappt, also am letzten Wochenende. Aber das gab es nur einmal, so ein schlechtes Wochenende. Das war im Oktober, ganz zu Beginn der Saison, wo es schon mal zwei Niederlagen gab. Ansonsten gab es immer auch irgendwie mindestens einen Sieg oder mal einen Sieg in Verlängerung oder sonst was. Auch sechs Spiele in Folge Siege und so weiter. Und man hat sich da einfach stabil etabliert. Und ich finde es durchweg positiv, wie das da in Rosenheim gerade läuft.
Ja, du hast es angesprochen, der Trend sagt zwei Siege aus den letzten fünf Spielen, Platz drei in der Liga, aber trotzdem relativ sicher, oder? Also 74 Punkte, die drei Mannschaften dahinter haben 61.
Genau. Also das habe ich auch rausgearbeitet. Diese 13 Punkte Vorsprung, das ist halt schon ein Wort. Also das sind bei 3-Punkte-Spielen 4 Spiele, 13 Spiele sind noch zu spielen. Davon müssten dann die anderen natürlich auch erstmal alle gewinnen. Also ich glaube, man ist da relativ sicher auf dem einen der ersten drei Plätze. Ich habe es auch im Interview vor dem Spiel in Freiburg den Jari Parsan drauf angesprochen, weil die Star Bulls sind ja eigentlich auch das auswärtsstärkste Team. Also die haben im Schnitt 2,06 Punkte, während Krefeld 2,055 Punkte, also ein bisschen mehr haben sie geholt, sind das auswärtsstärkste Team. Und dann habe ich ihn so spaßeshalber auch so ein bisschen drauf angesprochen, ob es dann überhaupt Sinn macht, Heimrecht zu haben im Viertelfinale, hat er natürlich schon gesagt, klar, Rosenheim ist schon auch zu Hause eine Macht und deswegen ist das schon auch, macht es schon Sinn, das Heimrecht einzufahren. Und ich glaube, bei Rosenheim wird da auch kein Weg dran vorbeiführen.
Ja, gibt es Spieler für dich, die herausstechen im Lineup der Star Bulls?
Also von wem ich sehr positiv überrascht bin, ist eben Scott Faeser, der jetzt dann doch auch Topscorer ist, war jetzt mit seinen vorherigen Stationen für mich jetzt nicht unbedingt so zu erwarten. Und dann natürlich Shane Hanna, der einfach ein Top-Verteidiger ist und wo man wirklich auch sich als Fan, als Eishockey-Fan freuen darf, dass er in der DEL2 verblieben ist, dass er eben nicht irgendwo anders hingegangen ist, sondern dass er in der DEL2 sein Können zeigt, weil jedem, dem Eishockey am Herzen liegt, macht es Freude, den spielen zu sehen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ist eine Show und beide jetzt auch nicht uralt, 30 und 31 Jahre alt. Das heißt, das Niveau werden sie wahrscheinlich über noch ein paar Jahre halten können, oder?
Ja, denke ich auch. Ergänzt werden sie natürlich auch durch starke Mitspieler, das ist vollkommen klar. Bei uns stand nach dem Spiel in Freiburg dann auch in der Zeitung der ewige Järveläinen. Das war auch so eine Geschichte, der verfolgt ja jetzt oder ist ja jetzt auch schon fester Bestandteil der DEL2 und fasziniert eigentlich immer wieder, wie er da Top-Leistungen rauszaubert. Und dann auf der anderen Seite, das war auch nach dem Spiel in Freiburg Thema und ist, glaube ich, auch DEL2 weit immer Thema, haben sie halt auch ein absolutes Top-Torhüter-Duo mit dem Oskar Autio und dem Christopher Kollatz, die beide wirklich hervorragend halten. 91%, über 91% Fangquote beide. Und vor allem der Gegentorschnitt Autio 2,42, Kollatz 2,03. Das spricht natürlich über die Abwehrstärke der Rosenheimer Bände. Und dann haben sie eben halt hinten noch zwei drin, egal wer spielt, die dann dafür sorgen, dass man halt auch, was die Gegentore anbelangt, das zweitbeste Team der Liga ist.
Ja, du sprichst die Story der Duo an. 25 und 14 Spiele. Hättest du erwartet, dass Christopher Kollatz so stark ist diese Saison und auch so viele Spiele bekommt?
Hätte ich nicht erwartet, aber das war eben in der Pressekonferenz nach dem Spiel in Freiburg. Da wurde er, obwohl er nicht spielen konnte, explizit gelobt vom Jari Parsan und der hat halt wahrscheinlich einfach durch Leistung überzeugt, sowohl im Training als auch in den Spielen. Das sind zwar alles so Floskeln, aber er hat das offensichtlich sehr gut gemacht, weil Jari Parsan hat dann nach dem Spiel in den höchsten Tönen davon geschwärmt, dass er, egal wen er ins Tor stellt, Autio kam damals gerade aus der Verletzung zurück, egal wen er ins Tor stellt, er sich sicher ist, dass Top-Leistung gezeigt wird. Und das ist natürlich für jeden Trainer eine Freude. Und ich glaube, dann fiel es ihm auch eben ein bisschen leichter, wobei eben auch die Verletzung von Autio da wahrscheinlich mit reingespielt hat.
Gibt es irgendwelche Überraschungen oder Enttäuschungen im Kader für dich? Also Überraschung hast du ein bisschen schon angesprochen, aber gibt es irgendjemand, wo du gesagt hast, Mensch, da hätte ich viel mehr erwartet, ich denke vielleicht da auch ein bisschen an Teemu Pulkkinen, scoret er jetzt nicht schlecht, also ein Punkt pro Spiel, bei dem Namen, weiß nicht, hätte man mehr erwarten können vielleicht?
Ja, also ich denke, bei Pulkkinen ist halt das Problem, der war mal eine Zeit lang in Schwenningen, wenn man in Schwenningen war, kann es eigentlich nur besser werden. Nee, Spaß. Das muss so sein, wenn man als Freiburg-Fan kommentiert. Pulkkinen hat mir ganz gut gefallen und ein Punkt pro Spiel ist, wenn man die Punktausbeute pro Spiel nimmt, tatsächlich ja der beste Spieler, ist halt erst nachverpflichtet worden. Ich habe da eigentlich ihn als sehr angenehm empfunden. Wer mir am Anfang der Saison eher so ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht hat, war der Charlie Sarrow. Aber der hat sich sehr gut stabilisiert. Da war ja auch mal im Raum gestanden, dass der gegebenenfalls den Verein verlässt, dass der weggeht oder was auch immer. Also so Gerüchteküche brodelt ja immer, wenn einer mal seine Leistung nicht abrufen kann. Aber der hat sich wirklich wieder sehr gut stabilisiert und hat mir gut gefallen. bei der Partie in Freiburg und auch bei den Spielen, wo ich so die Highlights bzw. die letzten Spiele gesehen habe. Mhm.
Kommen wir noch kurz zu den Special Teams. Es fallen vor allem die Shorthanded Goals auf. Es sind schon 6. Das ist Platz 2 in der Liga. Ist das Penalty Kill so aggressiv oder wovon können die Star Bulls da profitieren?
Das ist eine gute Frage, die ich zur freien Verfügung gebe. Es ist tatsächlich so, dass man halt, also meiner Meinung nach, dass man da wirklich auch Spieler hat, die für das Penalty-Killing geeignet sind und dann eben halt auch mal einen schnellen Konter fahren können. Ich vergleiche das jetzt mal mit Freiburg in der letzten Saison, wo man dann zum Beispiel auf einen Thomas Schwamberger zurückgreifen konnte, der halt wirklich dann auch die Geschwindigkeit mitbringt. Ich denke, das ist bei den Star Bulls definitiv auch der Fall, dass man da Spieler hat. Und da zähle ich durchaus auch den Willi Järvelin dazu. Das fasziniert mich immer wieder total, wie der sich da auch durchwursteln kann durch Gegenspieler, der dann auch mal in Unterzahl eben den Alleingang wählen kann. Von daher, man hat da, ja, ich sage jetzt mal, genügend Powerspieler, die für Unterzahl geeignet sind und die Ergebnisse sprechen für sich.
Ja, Järvelin ist ja auch sehr abschlussstark. Also wenn der dann in Position kommt, dann rappelt es mal ganz schnell. Ja, sehr schön. Du hast den Ausblick schon ein bisschen gesagt. So, du vermutest, dass das Platz 3 nicht gefährdet ist. Glaubst du, dass es nach oben Richtung Kassel, Krefeld ja wahrscheinlich nicht mehr. Die sind jetzt, wie viel, 17 Punkte davor. Aber Kassel ist mit 6 in Reichweite. Geht da noch was?
Bin ich eher kritisch. Also ich sehe sie gerade aktuell wirklich als die drittstärkste Kraft in der DEL2, wobei da natürlich von hinten doch noch das eine oder andere Team drückt und da jetzt gerade auch so im Flow ist. Aber insgesamt sehe ich sie wirklich als drittstärkstes Team und habe aber da schon auch so eine gedankliche Lücke nochmal zwischen Kassel und Krefeld ganz oben und dann Rosenheim darunter, auch wenn der Abstand zwischen Krefeld und Kassel ja größer ist als der zwischen Kassel und Rosenheim, sehe ich die zwei vorne eigentlich unangefochten. Dann kommt ein starkes Rosenheim und dahinter wird man sehen, wie sich das jetzt im letzten Viertel der Saison noch zeigt.
Eine Frage gleich auch an Stefan weiter. Fürchtet man in Kassel noch starke Rosenheimer, die eventuell auf die Pelle rücken könnten?
Ja, ist schon so. Also, dass Krefeld so ein bisschen entrückt ist, das akzeptiert man, wir, was wir auch immer. Das ist einfach so im Moment. Und ich glaube, dass das nicht eine große Rolle spielt, auch in Kassel, ob man jetzt Zweiter, Dritter oder Vierter wird. Aber verdrängen willst du dich dann doch nicht lassen. Und ja, so ein bisschen ist natürlich auch die Aussicht auf den Gegner, der dann kommt, der sich ein bisschen mehr abmühen musste, ein Reiz, das zu behalten. Aber deswegen gibt es auch immer den ersten Blick auf, wie hat Rosenheim gespielt im Moment. Das ist mit Sicherheit so.
Ja, vielleicht wäre es ja nach Ollis These ganz gut, wenn ihr sie noch vorbeilasst, damit sie in einem möglichen Halbfinale dann Heimrecht haben.
Ja. Nach der Regel, oder man kann auch sagen, dann lassen wir noch 2 durch, weil die letzte Meisterschaft kam von Platz 4. Ich habe jetzt nochmal geguckt, aber das ist alles.
Oh.
Dann wird es ein bisschen irre wahrscheinlich, mit sowas zu spekulieren.
Okay. Alex, Frage auch an dich. Wo schließt Rosenheim dieses Jahr ab?
Ja, beide haben es ja eigentlich schon eindrucksvoll geschildert, vor allem Olli. Ich bin auch total erstaunt, dass sich Rosenheim da festsetzt und mir gefällt es einfach gut, wenn man mal die Tabelle anschaut, dass da eben vorne 3 Mannschaften spielen, die auch potenziell aufstiegsberechtigt sind und dann da so ein Mittelfeld herrscht, wo wirklich innerhalb weniger Spiele sich noch so viel tun kann. Aber ich glaube, der Abstand ist schon groß und die allgemeine Stimmung in Rosenheim ist super. Also ich glaube schon, dass man sich auf jeden Fall im Heimrecht auch festsetzen kann und wird bei den letzten 13 Spielen. Sowohl nach oben als auch nach unten hin darf man nicht nachlässig werden, egal welche Seite, ob das jetzt Bietigheim ist, die ja auch 4 Siege aus den letzten 5 Spielen davongetragen haben. Die haben ja beeindruckende Mittelseason gespielt, wie die da sich hochgearbeitet haben. die darf man nicht außer Acht lassen. Auch Regensburg zuletzt sehr, sehr stark. Ravensburg hat jetzt ein bisschen wieder geschwächelt, trotzdem auch entgegen der Saisonbeginn, der nicht so gut war, doch wieder nach oben gearbeitet. Also Rosenheim muss einfach ihren Weg fortsetzen und dann glaube ich schon, dass man Rang 3 auch behalten kann. Und je nachdem, wie Kassel und Krefeld spielen, wenn die noch schwächeln, wobei das momentan so ein bisschen fraglich ist, gerade beim Erstplatzierten aus Krefeld. Aber die Top 4 sind auf jeden Fall gesetzt für Rosenheim, glaube ich.
Ich habe gerade mal geguckt, die haben nicht einmal mehr als 2 Spiele in Folge verloren. Und das war auch die große Rarität. Das gab es dann nur 3 Mal insgesamt. Jetzt haben sie die letzten 2 Spiele verloren. Vielleicht mal gucken, was das nächste Spiel kann. Dann so eine kleine Richtung sein. Doch, wenn ich tatsächlich ein bisschen ernst, gibt es so Scheidewegmomente, auch wenn die Trainer und auch die Spieler immer wieder betonen. Also, keine Ahnung, wer Topscorer ist und wie viele Spiele jetzt in Folge. Aber das wissen die ganz genau.
Torschusspanik in Rosenheim.
Genau, der Trend ist Kassel-Friend in dem Fall. Ja, damit als Info noch abschließend zu dem Komplex. Die Star Bulls spielen jetzt dann zu Hause gegen Regensburg und dann 2-mal auswärts in Bietigheim und Krimmitschau. Wird jetzt nicht zwingend einfacher. Aber man wird sehen. Stefan hat es gerade gesagt, vielleicht so ein bisschen am Scheideweg. Dann gehen wir auf den EHC Freiburg gleich weiter, Alex. Dein Team vorbereitet, 39 Spiele, 95 Tore, 135 Gegentore, 42 Punkte und 1,08 der Punkteschnitt. Der Trend, 1 aus 5 Spielen gewonnen. Immerhin. Vor der Saison gab es so aus unserer Sicht ein paar Fragezeichen im Kader der Freiburger. Wie würdest du die Transferpolitik für die Saison beschreiben?
Die Fragezeichen gibt es immer noch und Freiburg steht unweigerlich auf dem 13. Platz. Da kann man nicht sagen, dass alles optimal gelaufen ist. Sonst würde Freiburg wahrscheinlich woanders stehen. Die Frage ist, an was macht man es fest? Macht man es am Kader fest? Macht man es am Trainer fest? Das ist ja auch so ein Punkt bei den Freiburgern, die Trainergeschichte eigentlich seit Peter Russell, der da 2 Jahre in Folge Freiburg auf Rang 3 geführt hat, war so die letzte Konstante, was Freiburg als Trainer hatte. Dann Robert Hoffmann 2 Jahre, Sarikowski 2 Jahre, dann hatten wir Martin Zlukal bis November diese Saison. Und trotz alledem, also die vergangenen Jahre waren für Freiburg nach Peter Russell nie mehr so erfolgreich. Aber, und das ist das große Aber, man hat zumindest immer die Pre-Playoffs geschafft. Man ist sogar 21-22 ins Viertelfinale gekommen. Das gleiche eben auch im letzten Jahr, als man gegen Kassel ausschied. Und dieses Jahr steht man, ich glaube seit 8 Jahren, das erste Mal wieder in den Playdowns nach jetzigem Credo. Und damals war das, Olli weiß es bestimmt auch noch, es war halt einfach gefährlich. Und in dieser Gefahr ist Freiburg momentan, wenn man sich den Kader mal anguckt, dann kann man schon, glaube ich, ganz schnell das daran festmachen, woran Freiburg momentan scheitert. Und es ist absolut die Chancenverwertung. Wir haben im Prinzip nur 2 Spieler, die da vorne performen, und das ist Ilestedt, der hat 43 Punkte, 11-mal selber getroffen, 32-mal vorgelegt, also auch bei dem war Anfang der Saison so immer noch ein Pass und noch ein Pass und hat sich nicht getraut abzuschließen, aber an dem hängt ganz viel und das sieht man in den Spielen immer wieder, wenn der nicht trifft oder der nicht vorbereitet, dann stehen die Freiburger da, dann gibt's noch einen Linsenmeier, der hat 32 Punkte, also der hat schon 11 Punkte weniger als Fabian Ilestedt. Und danach folgt Iroelo noch mit 31 Punkten. Das sind so die 3, die man als Punkte- und Torgarante bei Freiburg sehen kann. Und dann folgt halt eine wirklich große Lücke. Von Rang 3 mit Iroelo geht es dann auf Rang 4 zu Samini Ventele. Der hat 18 Punkte in dieser Saison, noch nicht einmal selber getroffen, 18-mal vorgelegt. Und Freiburg braucht auch zu viele Schüsse, um letzten Endes auch erfolgreich zu sein. Also ich habe mir mal die letzten Spiele da angeguckt und das ist ein großes Problem gegen Bad Nauheim zum Beispiel, als man mit 3-4 unterlag zu Hause. Man selber hatte 37 Schüsse, Bad Nauheim 17 und man schafft es trotzdem nicht bei den 17 Schüssen A defensiv stabiler zu stehen und in der Offensive die 2-3 Chancen, die man da noch hatte, um sie machen zu müssen, die auch am Ende zu verwerten. Also Freiburg hat viele, viele, viele Probleme. Weiter geht's dann mit Krimitschau. Da hatte man 21 Schüsse, ein Tor. Und dann gibt's halt wieder die Ausreißer wie beim 4-1 gegen Regensburg. Da hatte man 33 Schüsse. Aber dieses große Problem in Freiburg stellt einfach die, ja, den, oder die Abschlüsse dar. Man hat auf zu viele Schüsse zu wenig Abschlüsse. Man hat eben nur insgesamt 3 Leute, die halt dauerhaft performen. Wenn man dann mal die Statistiken von den Freiburgern anguckt, 18, 17, 17, 13, das sackt also sukzessive ab. Und da ist es halt wirklich schwer, dann über 4 Reihen hinweg Leute aufs Eis zu schicken, die auch Tore machen, die auch gut vorlegen. Und da ist Freiburg meiner Meinung nach aktuell nicht optimal aufgestellt und schafft es dann auch nicht über 60 Minuten konstant da Eishockey zu spielen, ohne sich dann da auch ja teilweise unnötige Gegentreffer einzufangen.
Du hast schon die Scorer ein bisschen aufgezählt. Außer Linsenmeier jetzt kann man vielleicht sagen, dass der deutsche Sektor vielleicht auch zu schwach aufgestellt ist?
Ja, momentan definitiv, wenn man nur nach den Scorern guckt. Travis Evanick, den hätte man ein bisschen stärker eingeschätzt. Dann Thomas Schwamberger hat in dieser Saison auch stark nachgelassen. Also da sind schon auch die deutschen Leistungsträger, die deutschen Pfeiler, die in dieser Saison nicht das Pensum abrufen, was sie vielleicht auch im letzten Jahr abgerufen haben. Mag auch damit zusammenhängen, dass die Mannschaft natürlich altert und die Spieler an sich auch altern. Und Freiburg hat das viertälteste Team im Schnitt in der Liga. Und trotz alledem, Kassel, die sind noch ein Ticken älter. Krefeld sind noch ein Ticken älter. Die haben das älteste Team der Liga und trotzdem performen die. Also ja, das hat das Alter nicht unbedingt erstmal damit was zu tun. Aber trotzdem, wenn man in der Saison eine Mannschaft aufgestellt hat, kann man eben nicht erwarten, dass sie in der nächsten Saison genauso spielen. Ich meine, das beste Beispiel war zum Beispiel auch Regensburg. Man war in der einen Saison ganz unten, in der anderen Saison ganz oben. Man sieht, wie schnell das geht. Und man braucht halt auch wirklich dann mal ja so Spieler, die auch robust sind. Die hatten Freiburg ja auch mit Julian Eirich, der war robust, jetzt ist er verletzt. Aber trotz allem von den Punkten, die er gemacht hat, ist er halt nicht der auffälligste bislang. Mit 30 Spielen hat er 5 Punkte gemacht. Und da hat man halt niemanden, der irgendwo beides vereint, der auf dem Eis dann stämmig da sein kann, der die Mannschaft antreiben kann und gleichzeitig scoret. Sondern man verlässt sich oder man muss sich im Moment auf eigentlich 3 Spieler verlassen. Und wenn ja Fabian Ihlestedt oder Linsenmeier nicht scoren, dann geht es ziemlich oft in die Hose aus Freiburger Sicht.
In der Abwehr gibt es für mich auch einen Lichtblick mit Kilian Kühnhauser. 20 Jahre alt, hat jetzt 10 Punkte. Ich meine, für einen Verteidiger nicht ausschlaggebend, die Punkte für mich. Wie würdest du ihn beschreiben als Spieler und vielleicht auch, wie weit in seiner Entwicklung? Denkst du, er hat noch viel Platz nach oben?
Ja, definitiv. Also er ist 20 Jahre jung, spielt eine tolle Saison, wurde auch nicht umsonst dann schon verlängert. Also da setzt man ja auch aus Freiburger Sicht ein Zeichen. Die ja, Chance nimmt Kilian Kühnhauser wahr und ich finde, er ist schon auch ein Garant in der Defensive, dass man durchaus solide dasteht und ja, dass die Mannschaft einfach auch einen Spieler hat, der jung ist. Das darf man halt auch nie unterschätzen. Man versucht ja dann immer auch so Altgediente mit jungen Spielern zusammenzubringen, dass man halt eben erfahrene Spieler und junge, hungrige Spieler vereint, dass man nicht ganz auf die junge Riege setzt. Und ich finde, bei Kilian Kühnhauser geht es auf. Also der performt, man sieht, der arbeitet immer, der arbeitet nach vorne, der arbeitet nach hinten, der hat einen Blick fürs Spiel. Und er ist 20 Jahre jung, also wenn ich dann noch 2-3 Jahre weiterdenke, da kann noch viel passieren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt finde ich, er ist ein solider Spieler und hat sich gut ins Freiburger Team eingefügt und spielt nach Möglichkeiten für seine 20 Jahre.
Ja, sehr schön. Ja, im Tor wechseln sich ein bisschen Fabian Hegmann und Patrick Cervini ab. Beide auch ähnliche Fangquoten, Cervini mit einem Prozent mehr. Und auch Gegentorschnitt ist über 3. Gegentore ist schon viel, aber sind sie auch beide ähnlich. Wie siehst du die Torhüter? Ich meine, sie sind ja auch immer nur so gut wie die Abwehr, gell?
das ist, glaube ich, das ewige Streitthema. Macht man die Tore am Torhüter fest? Es gibt natürlich das ein oder andere Tor, was man Patrick Cervini anrechnen kann, wenn ich da jetzt gerade gegen Bad Nauheim das 0-1 sehe. Da stand er halt ziemlich unglücklich. Er war ziemlich weit vorne rechts und klar, die Scheibe prallt unglücklich ab und der Nauheimer netzt dann ein. Trotz alledem, es ist ein Mannschaftssport und da gehören alle zusammen, sogar auch die Offensivleute, die da auch ein bisschen zurückarbeiten müssen, um dann auch an der blauen Linie dicht zu machen. Aber trotzdem, ich hatte Patrick Cervini vergangene Woche noch im VIP-Interview in Freiburg und habe ihn auch dazu gefragt. Und er ist eben auch einer der Torhüter, der unglaublich viel Eiszeit bekommt. Zum damaligen Zeitpunkt war der als Sechstmeister oder als sechstoftester Goalie auf dem Eis von den Minuten her. Mhm. Und er war da so enttäuscht und hat gesagt, das war seine wohl schlechteste Performance, seitdem er in Freiburg ist. Also man sieht auch, es nagt an ihm, trotz dass er eigentlich immer gesetzt wird. Und ich meine, wir haben mit Patrick Cervini und Fabian Hegmann im vergangenen Jahr hatten wir ein richtig gutes Torhüter-Duo, was sich da hervorragend abgewechselt hat. Und dieses Gefüge ist dieses Jahr komplett über den Haufen geworfen. Also wir haben Hegmann mit 10 Einsätzen bislang und wir haben Cervini, der 29 Mal auf dem Eis stand. Der stand fast dreimal so oft auf dem Eis wie Hegmann dieses Jahr. Und das darf man auch nicht unterschätzen, da so eine Dauerbefeuerung, die da auf sein Tor kommt. Und ich habe es einfach gemerkt, Patrick Cervini, der ist einer, der will immer 100% geben und der verliert nicht gern, wie, glaube ich, wenig Spieler oder gar keine. Aber ich glaube schon, dass man eigentlich ein solides Torhüter-Duo hatte. Letztes Jahr hat es funktioniert, dieses Jahr funktioniert es nicht. Also ich würde persönlich sagen, an den Goalies liegt es primär nicht.
Ja, interessant. Vielleicht würde Cervini ein bisschen Ruhe auch gut tun, genauso wie Hegmann. Sind jetzt auch beide ja auch vom Alter her ähnlich. Ja, wird interessant zu beobachten. Generell ist jetzt Hegmann natürlich in einem Alter mit 25, wo man sagt, jetzt sollte man schon in der Liga dann irgendwann Nummer 1 sein. Siehst du das Potenzial, dass er das schafft oder sagst du, er ist immer einfach eine gute 1B zum Beispiel?
In der letzten Saison, nach der letzten Saison hätte ich gesagt, ja, er geht seinen Weg. Diese Saison würde ich nicht sagen, dass er nicht seinen Weg geht. Ich sage, diese Saison bekommt er einfach nicht die Möglichkeit, sich zu zeigen, großartig. Also wir haben gesehen, er durfte spielen, da das Spiel gegen Krimitschau, was hat er gemacht? Dieses knappe 1-0, er hat einen Shutout gezeigt. Das gibt natürlich jetzt nicht einen besonderen Eindruck darüber, was ein Torhüter kann und was nicht. Aber Fabian Hegmann ist einer, dass wenn man dem auch das Vertrauen schenkt und er spürt, dass man dem das Vertrauen schenkt, dass er das auch auf dem Eis zurückzahlt. Und das haben wir letzte Saison gesehen und auch diese Saison. Er performt, wie er kann. Und mit seinen 25 Jahren auch, er ist wirklich ein guter Goalie, der holt da wirklich starke Saves raus und unterstützt seine Mannschaft. Natürlich gibt es auch mal schlechte Tage. Aber es ist und bleibt ein Mannschaftssport, also Gegentore am Torhüter festzumachen, finde ich beim Eishockey echt schwierig.
Positiv kann man auch das Powerplay der Freiburger hervorheben. Platz 6, 21,7%. 26 von 95 Toren wurden im Powerplay erzielt. Das ist fast ein Drittel. Deiner Meinung nach durchweg positiv zu bewerten oder schwimmen sie da gerade ein bisschen auf einer Welle?
Nö, also das Powerplay von Freiburg, das ist solide und das hat man eigentlich über die Saison hinweg so konstant immer mal wieder nach unten, immer mal wieder nach oben. Aber Freiburg zeigt eigentlich ein ganz gutes Powerplay und sie können das, hat man auch gegen Bad Nauheim gesehen. Das Schwierigere finde ich vielmehr das Penalty Kill, weil da hat man absolut Verbesserungswert. Das ist überhaupt nicht gut. Ich finde jetzt gerade meine aufgeschriebene Statistik nicht, aber das war, glaube ich, nur Rang 12, wo man im Penalty Killing steht. Und das ist halt einfach nicht zufriedenstellend. Und ich meine, man hat auch 33 Gegentore gekriegt in Unterzahl und das ist einfach viel zu viel. Es gab nur zwei Mannschaften, die mehr Gegentreffer gekriegt haben. Ich glaube, Ravensburg mit 37 und Kaufbeuren mit 37 Gegentreffern in Unterzahl. Und da kann man halt schon auch mal wichtige Spiele dann im Endeffekt verlieren. Von dem her sind die Special Teams bei Freiburg auf der einen Seite, man trifft in Überzahl, auf der anderen Seite, man kassiert zu viel in Unterzahl. Deshalb ist ja das Special-Team-Dasein aus Freiburger Sicht, hebt sich so ein bisschen auf, wenn man nicht von der Strafbank dann wegbleibt.
Ja, ja, der Ausblick. Als nächstes geht's nach Weiden. Das ist natürlich ein sehr sehr wichtiges Spiel. Dann kommt Landshut und man fährt nach Bietigheim. Was ist in den nächsten Spielen drin? Wohin geht's mit Freiburg?
Das ist genau das Problem. Das wichtige Spiel ist gegen Weiden. Und da hat Freiburg leider im Laufe dieser Saison immer gezeigt, dass wenn das solche Spiele sind, dass man die am Ende verliert. Und die Spiele, von denen man eigentlich ausgehen konnte, okay, da nimmt man nicht unbedingt Punkte mit oder bekommt keine Punkte wie Kassel, Krefeld, die gewinnt man dann. Aber jetzt ist, glaube ich, die Zeit für No Mercy. Man hat keine Kompromisse mehr. Will man von den Play-Down-Plätzen runter? Es sind 13 Punkte. Es wird unglaublich schwer in 13 Spielen. Aber ich glaube, es ist nicht verloren. Aber Freiburg braucht endlich Konstanz in den Punkten. Und das Spiel in Weiden wird essentiell sein. Wenn man das verliert, dann hat Weiden 52. Was die Lausitzer Füchse machen, sei mal dahingestellt. Aber dann hat man auch schon auf Rang 11 10 Punkte Rückstand und das macht's nicht besser. Also man ist jetzt gut daran getan, wenn man genau diese Spiele gewinnt. Und da gibt's keine Mannschaft mehr, wo man sagt, okay, die stehen oben, da kann man mal verlieren, weil jetzt kommt's aufs eigene Überleben an, wenn man von den Playdown-Plätzen runter will.
Ja, Olli, du bist ja die zweite Freiburger Legende hier im Podcast. Wenn man, Alex hat es gerade angesprochen, wenn man jetzt gegen die Blue Devils wieder verliert, dann sind es noch ein paar mehr Punkte mehr obendrauf und wir kennen ja das Abstiegs-Playoffs-Format. Ist das für dich so das Ziel der Freiburger, die Differenz möglichst gering zu halten oder schaust du noch auf Platz 10?
Also ich persönlich schaue noch auf Platz 10, auch wenn mir da die Hoffnung so ein wenig fehlt, weil eben, und der Alex hat es super gesagt, weil eben immer in den Spielen, in denen man wirklich zu Hause saß oder auch im Stadion saß und gehofft hat und gedacht hat, jetzt kann man vielleicht auch mal einen Platz gut machen oder sowas. Mhm. In den Spielen war bislang halt immer dann die Niederlage am Ende. Manchmal unglücklich zustande gekommen, manchmal auch verdient die Niederlage. Und von daher habe ich gerade wirklich die volle Hoffnung reingelegt, dass man so viel wie möglich punktet, sich so eine gute wie mögliche Ausgangsposition in den Playdowns sichert, durch diese Sonderregelung mit 10 Punkten Vorsprung und 20 Punkten Vorsprung, muss man da wirklich auch schauen, dass man nach vorne hin nicht zu viel Abstand lässt, weil da ist man dann schnell im Zehnerbereich. Und auf der anderen Seite dann halt, sollte Kaufbeuren so stabil hinten drin bleiben, dass man halt dann wirklich schaut, dass man vielleicht ein Spiel dann auch gut macht. Ich habe das vor kurzem schon mal irgendwo erwähnt. Letztes Jahr hat Kaufbeuren die erste Runde überstanden mit einem 3:3 in der Serie. Ja. Und mir wird ein 3:3 in der Serie vollkommen reichen, wenn damit der Klassenerhalt zustande käme. Die Saison, bevor ich eingestiegen bin, die der Alex damals schon kommentiert hat. Ich glaube, das braucht keiner, ein Spiel 7 in der letzten oder in der zweiten Playdown-Runde. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass man zumindest mal drauf schaut, dass man so viele Punkte wie möglich zwischen sich und den Letzten bringt und vielleicht sogar dann noch irgendwie einen Platz gut macht, um Heimrecht zu bekommen, weil zu Hause hat man eigentlich ganz gut performt ab und zu.
Ja, Stefan, deine Bold Prediction, auf welchem Platz landet Freiburg am Ende der Hauptrunde?
Boah, ich bin da auch ein bisschen zurückhaltend mit Tipps sowieso, nicht so gerne, aber ich finde es auch unrealistisch, oder unrealistisch ist das falsche Wort, also Hoffnung stirbt auch zuletzt. Aber vom Verlauf auch von der Hauptrunde und von den Problemen, die da Alex eben auch so sehr gut dargestellt hat und Olli eben noch, finde ich, ergänzt hat mit diesen immer wenn es drauf ankam Geschichten, da bin ich auch so ein bisschen zögerlich, ob Freiburg das noch schafft. Ich finde auch, ich habe eben als über dieses Powerplay nachgedacht, dass ja wirklich nicht schlecht ist, ne? Und das ist ja dann auch vielleicht ein Abbild von diesem Problem, ne? Das Secondary Scoring, was Alex erwähnt hat, dass die Tiefe da so fehlt. Und dann ist mir sogar ein Zitat noch eingefallen, das war unmittelbar, nämlich vor der Kassel-Begegnung hat der Coach gesagt, Veit heißt er, glaube ich, gell? Wir haben zu viele Mitläufer. Ne? Also der hat ganz klar die Kaderstruktur benannt, ne, dass es sozusagen nicht geht. Und wenn man dann das alles zusammenzieht, ne, was brauchst du für Charaktere und für eine Struktur, damit man solche Spiele dann reißt oder damit man auch in der höchsten Not sich vielleicht noch so ein Polster für die Playdowns verschafft, dann bin ich da auch eher skeptisch, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Okay, das ist ein, glaube ich, ein sehr schönes Bild der Freiburger Situation und der Mannschaft an sich. Dann bleiben wir gleich bei Stefan und seinen Kassel Huskies. In dem Fall kann man ja wirklich sagen, seinen Kassel Huskies. 39 Spiele, 143 Tore, 99 Gegentore, 80 Punkte, 2,05 der Durchschnitt. Der Trend, 3 aus den letzten 5 Spielen gewonnen. Aha. Stefan, was ist da los? Nur 3 aus den letzten 5?
Ich bevorzuge aus den letzten 10 Spielen. Dann sieht es nämlich ein bisschen rosiger aus. Aber ja, es ist, wie es ist. Stimmt das überhaupt? Jetzt muss ich hier mal kritisch auf mein Zettelchen gucken. Also erstmal vom Verlauf her ist das alles meiner Meinung nach sehr stabil. Vielleicht bröseln wir es mal so auf und landen dann bei der aktuellen Serie. Die Huskies haben so traditionell immer um die Weihnachtszeit, um Jahreswandel, das waren so die absoluten Kracherspiele. Und das hat sich auch so ein bisschen eingeschlichen in dieses kollektive Verständnis hiermit. Jetzt werden Popos getreten. Und da hatten die Huskies dieses Jahr, und das ist ein großes Wort, ne, gerade kein Seitenhieb nach Freiburg, aber da wünschte man sich wahrscheinlich so eine Negativserie von 2-3 Spielen und damit ist dann mal gut. Aber das hatte Kassel dieses Jahr recht früh. Und da, wo man sonst die letzten Jahre kurz oder näher vor den Playoffs, wo wir uns jetzt befinden, so ein bisschen durchgehangen hat, nehmen die richtig an Fahrt auf aktuell. Also das, ich finde sozusagen diesen Saisonverlauf eher mutmachend durch meine blau-weiße Brille. Genau, das wird hier alles nach ein paar enttäuschenden, in Anführungsstrichen, Final- und Halbfinalniederlagen sowieso alles ein bisschen kritischer gesehen. Deswegen wurde auch hier schnell in dieser Phase ja wirklich auch direkt mal der Trainer in Frage gestellt, öffentlich von ein paar Fans, und dann kumuliert sich das ja immer von so ein paar Stimmungsmachern, dass es dann so ein Allgemeintenor sein soll. Warum ich das erzähle, da fand ich meine Vorgesetzten und Geschäftsführer und überhaupt die Haltung vom Verein großartig, die sofort dem Trainer den Rücken gestärkt haben und sagen, es ist nicht an einer kurzzeitigen Serie festzumachen, es geht hier um ein Gesamtbild und um einen Prozess, den wir über die ganze Hauptrunde herstellen. Und das hat erstens mal mit den tollen Spielen danach so eine Aufbruchstimmung, Wechselwirkung erzeugt, weil unter diesen Siegen, die es dann gab, waren so ein paar sehr bedeutsame Spiele. Hessen-Derby, was völlig aufregend war mit mehrfachem Führungswechsel. Dann waren wir mit einem Sonderzug in Bietigheim. Da waren fast 900 Kassler-Fans mit. Ich war natürlich nüchtern als Aufsichtsperson vom Verein dabei. Da hat Kassel 7-1 gewonnen. Das war natürlich ein Spektakel, vor allen Dingen, weil die Mannschaft mit zurückfahren durfte. Und so Hunter Garland an der Theke als Servicekraft mit einem Handtuch auf dem Schädel. Das ist dann auch mal ein Highlight in der Saison. Und dann gab es dieses Spiel, was du vorhin erwähnt hattest, Stefan, in Kaufbeuren, wo dieses Jubiläum ja kaputt gemacht wurde. Aber das war, finde ich, für die Mannschaft ein extremer nochmal so eine Bestätigung, was drin ist, weil an dem Tag fehlte Philipp Maurer, der sich ja zum Stammtorwart gemausert hat, und auch Vertretung Oleg Schiedin ist angeschlagen und auch noch aktuell draußen. Und dann wurde der Alexander Pankras, unser Nachwuchs-Goalie, der 18 Jahre alt ist und mal 20 Minuten Kurzeinsatz hatte in Weißwasser, rekrutiert, lizenziert und hat sein Profi-Starter-Debüt gegeben und exzellent gehalten. Er hat natürlich auch die Mannschaft sich reingeschmissen und für ihn geblockt und geackert. Aber da ist man mit so einem Gefühl rausgegangen, ey Mensch, wenn das klappt, unter diesen Bedingungen so ein Spiel hinzulegen, mit allem Verständnis für ein angeschlagenes Kaufbeuren, das hat einem, das hört sich immer so arrogant an, aber es tut einem dann irgendwie einfach auch leid. Dem mag ich total den Standort. Ne, Stefan, wir hatten uns neulich über das schöne Bayern und den Allgäu unterhalten, und ne, da, ich werde da immer ganz wehmütig, wenn ich da bin. Aber ja, können die sich auch nichts von kaufen, haben einfach nicht gut gespielt, und Kassel ist dann, deswegen diese ausführliche Beschreibung, genug Spitzenmannschaft, das eiskalt auszunutzen. Und so erlebe ich das im Moment. Von daher, also diesen Verlauf finde ich extrem positiv. Und dass Krefeld dieses Tief nicht hatte, wahrt den ersten Tabellenplatz. Also ich glaube auch nicht, dass Kassel den noch auf den Buckel rücken kann. Aber ohne das zu nicht zu nennen, das hat den Huskies auch nichts geholfen, die letzten Jahre Rekorde brechen und mit 20 Punkten Vorsprung fertig werden. Und da sehe ich Kassel im Moment so ein bisschen mehr gefordert. Und das wäre Quatsch, das nicht zu benennen, weil ich die Jahre vorher auch immer gesagt habe, naja, vielleicht hätte man doch mal früher kämpfen müssen. Oder ne, vielleicht, woran hattet ihr liegen, diese Floskeln? Und das stellt sich dieses Jahr nicht so, weil man einfach so ein paar Höhen und Tiefen als Mannschaft schon durchschritten hat, finde ich. Genau.
Ja, du hast schon ein bisschen die Stimmung angesprochen. In dem Negativbeispiel jetzt mit starker Unterstützung des Vereins für den Trainer.
Ja.
Wie empfindest du denn die Stimmung im Team in dieser Saison? Wie geht das Team mit dem wahrscheinlich sehr deutlich vorhandenen Druck um?
Sehr gut, meiner Meinung nach. Also die Spieler, die man unbedingt halten wollte und jetzt teilweise auch Leistungsträger wie Maurer, Benson und Garland schon verlängert hat, ligaübergreifend und für mehrjährige Engagements belegt das ja auch. Und wir hatten Yannick Valenti jetzt im Interview und da habe ich genau diese Frage gestellt mit, Mensch, wir spekulieren als, wie das bei euch im Team so zu Rande geht. Ne? Und er sagt, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Stimmung. Die ist eh stabil, ist ein sehr intaktes Team. Ich erlebe ich auch so, bin ja schon auch mit ein paar Spielern befreundet oder auch enger am Team dran. Und diese Phase jetzt, wo ich diese drei Spiele eben so ein bisschen dargelegt habe, das hat die wirklich nochmal extrem gepusht. Also da die Stimmung ist sehr gut, meiner Meinung nach.
Auch Philipp Maurer, hast du schon angesprochen, ist dieses Jahr die klare Nummer 1. Rechtfertigt das auch mit 90,6 Save Percentage. Dahinter Oleg Schilin mit zwar weniger Spielen, deutlich, aber 93% Fangquote ist natürlich ein klasse Backup auch da.
Total.
Würdest du sagen, jetzt auch umgekehrt zu Freiburg die Frage, die zwei sind im Verbund mit der Defensive der Schlüssel zum Erfolg bei den Huskies? Oder ja, sagst du, die Offensive trägt eher das Team
eventuell? Ist so eine philosophische Frage. Also genau, das große Ganze natürlich, um es diplomatisch zu beantworten. Aber ich glaube schon, dass die Defensive, die ja Meisterschaften gewinnt, ne, die alte Weisheit und erstmal ein fundiertes Defensivsystem, was auch Todd Woodcroft und vor allen Dingen auch Petteri Vekipata sehr, sehr wichtig ist, der Assistant Coach, der bei uns auch fürs Defensive zuständig ist. Das ist der Schlüssel zum Glück. Also ja, beantworte ich mit ja. Philipp Maurer spielt da eine ganz große Rolle, weil der auch einfach die Jahre zuvor sich stetig weiterentwickelt hat und mehrfach in die Bresche springen musste. Und wenn man das so betrachten will, tut er das für Maxwell, der einfach nicht mehr stattfindet bei den Huskies jetzt die ganze Saison schon und zeigt da hervorragende Leistungen. Auch noch ein total dufter Typ, sehr selbstkritisch, ne? Also auch immer bestrebt, sich weiterzuentwickeln. Und der, den hätte ich mal haben können, das war nicht mein bestes Spiel, auch wenn wir 4-1 gewinnen, sage ich jetzt mal. Und dann geht es eben nicht um den Shutout, dann geht es um dieses Gesamtperformen. Und ist ein absoluter Teamspieler. Da möchte ich, glaube ich, mal mutmaßen, das gibt es in dem Maße nicht so ausgeprägt bei Goalies. Nicht blöde gemeint, aber es sind schon auch teilweise, die sind alleine exponiert, ein bisschen exzentrisch. Und da hat Philipp eine ganz tolle Darstellung für sich gefunden, meiner Meinung nach. Passt sehr gut als Rudeltier.
Ja. Ich bin mal den Kader durchgegangen und ich bin ja wesentlich weniger tief in der DL2 drin als ihr alle. Was mir aber aufgefallen ist, also Bodie Wild, letztes Jahr in Krimmitschau, in Bad Nauheim.
Nauheim, ja.
Genau. Schon stark, hat nochmal eine Schippe draufgelegt für mich. Der ewige Tristan Keck. Jetzt das fünfte Jahr schon in Kassel und macht immer noch einen Punkt pro Spiel. Also immer noch, er ist ja nicht alt, aber man hat ja dann oft so nach einer Zeit so ein bisschen eine Abnutzung oft. Und jetzt, du hast ihn auch schon angesprochen, Yannick Valenti, noch einer der Jüngeren. Jung würde ich ihn jetzt auch nicht mehr mit 25 bezeichnen. Aber eben auch gerade die letzten Spiele immer getroffen, sehr präsent. Sind es hinter den augenscheinlichen Topscorer mit Benson und Garland vielleicht so dieses breite, die breite, gute Rückgrat der Mannschaft?
Absolut. Also das, was wir eben bei Freiburg als Schwachpunkt ausgemacht haben, das Secondary Scoring und die ausgeglichenen, nicht ausgeglichenen Reihen, das ist bei Kassel ein großes Glück. zumal Todd Woodcroft auch sehr zum Leidwesen einiger Fans mit, boah, jetzt haben die zwei Tore gemacht, wieso lässt er die nicht wieder zusammenspielen? Aber es gibt eine intensive Rotation, nicht nur wegen 5 Kontingentspielern, sondern auch, weil der einfach innerhalb eines Spiels Impulse setzen möchte, wenn es nicht gut läuft. Und mit dieser Philosophie, jeder muss mit jedem gut spielen können. Natürlich gibt es Top-Formationen. Wenn man Benson und Garland zusammen sieht, ist das wahrscheinlich somit das Schönste, was man in der Liga beobachten kann. Und das würde ich jetzt, glaube ich, auch als Krefeld- oder Freiburg-Fan sagen. Das ist einfach unglaublich sehenswertes Eishockey. Wird aber getragen, weil dahinter nicht derber Abfall ist an Qualität. Das muss man auch ganz klar sagen. Tristan Keck, um das mal zu belegen, deine Beobachtung ist jetzt vorletztes Spiel in die All-Time-Scorer-Top 30 der Huskies-Geschichte eingezogen. Also, und der ist ja noch nicht 10 Jahre hier. Also das,
ja, mit 5 Jahren, ja.
Total. Also das sind jetzt so Sachen, wo Spieler auch endlich mal längerfristig gehalten werden können und die dann diese Performance aufrechterhalten. Das ist ja immer die Frage, ne? Wenn ich ausgehalten werde und da die sind dann glücklich mit mir, muss ich dann eine Schippe drauflegen? Und da sorgt, um diese erste Frage nochmal aufzugreifen, schon dieses, wir sind hier auf Erfolg und auf Siegen ausgerichtet. Das ist natürlich ganz klar so und das wissen die Spieler. Mhm. Und im Gegenteil, was ich erlebe, dass denen das Druck macht, genießen die das. Also die richtig starken Führungsspieler sowieso, aber so auch dieser, das Gesamtbild im Kader ist, ja, wir wollen gefordert werden und wir wollen das Beste zeigen. Wir wollen ja auch ganz oben stehen. Ne? Also von daher ist das, glaube ich, eher ein Privileg als eine Bürde. So. Und welchen Spieler hast du noch? Body Wild, ja, unglaublicher Spielmacher. Auch noch super jung, da wird noch viel mehr kommen. Der ist auch so, wie das bei so offensiv ausgerichteten Verteidiger ist, kriegt man ein bis zweimal im Spiel so ein Herz. Was macht der jetzt um Gottes Willen? Und sieht dann auch manchmal schrecklich aus und er schießt auch mal derbe Böcke. Aber das wird total aufgewogen von was der auch fürs Offensivspiel beiträgt. Einfach ein unglaublich ruhiger, netter Charakter noch dazu. Yannick's Tore, Yannick Valenti hast du eben gesagt, umso bedeutsamer, weil es nicht sein klassischer One-Timer im Powerplay ist. Der hat irgendwie die richtige Scheißanschläger mit Verlaub und hat dann so 2, 3, ja, musste er sich reinarbeiten und hat dann den Rebound genommen und so Tore wurden das dann, bis er jetzt mal wieder richtig einen reingesemmelt hat. Und das finde ich, das spricht auch dafür, dass die Leute mit dieser Dynamik einer Saison mitgehen. Und ein Spieler, an dem sich das maximal aufrichtet, den habe ich mir extra hier auch als einziges fett markiert, ist der Marco Müller, Mülli, der, man soll es ja nicht spoilern, aber übermorgen, stimmt das? Nein, am Freitag in Krimmitschau als Kasseler Rekordspieler vom Eis gehen wird und hat dann Manuel Klinge, der dürfte allen hier was sagen, überholt als der Spieler, der die meisten Einsätze für die Schlittenhunde hat, ist vor 2 Tagen zu Nordhessens Sportler des Jahres gewählt worden von der größten regionalen Zeitung hier, was schon ein Wort ist, weil das noch nie in 25 Jahren ein Teamsportler war. Das sind immer Olympiateilnehmer oder ne, Nachwuchs-Badminton-Europameister oder so. Und große Ehre, dass das ein Spieler wird, der für seine Härte und Konstanz berühmt ist und nicht für spektakuläres Spielen und so. Ich liebe den Typen. Das ist ein absoluter Buddy-Kumpel. Der kommt dann noch zum Bastelnachmittag mit meinem Kids-Club und malt den Kindern Nikoläuse hin. Ne? Und auf dem Eis blockt er die Dinger mit dem Gesicht weg, so ungefähr. Also ein absoluter Typ, der sich so, der hasst das wie die Pest, einen Fremden nicht zu sehen. Falls er das jetzt hier hört, wird er schon wieder da sitzen und so, oh Gott. Aber das habe ich ihm gesagt, da musst du durch für uns Fans, Mitarbeiter, Huskies-Fans. Das ist einfach so was Tolles und Großartiges. Und das wird er jetzt über sich ergehen lassen müssen diese Woche. Also Marco Müller ist ein, Todd Woodcroft hat gesagt, he's bleeding blue and white.
Weißt du, gut, dazu passt. Wir haben auch herausgefunden, dass Kassel jetzt in der ewigen DL2-Tabelle auf Platz 5 geklettert ist. Klappt es dann mit dem Aufstieg dieses Jahr oder geht es da Step by Step? Sagt man, man will vielleicht erstmal ganz nach oben kommen, bevor man aufsteigt. Ja,
zu viel Mist gesehen mit Verlaub die letzten Jahre, als dass ich mir da irgendeine Prognose erlaube. vom Gefühl und vom dran glauben. Na gut, das ist dann auch dieses Mitarbeiter und man muss. Aber da bin ich schon auch ehrlich und in meiner Kommentatorenrolle muss ich auch kritisch sein und sagen, ja, wenn das so weitergeht, dann wird es aber eng. Ich traue es der Mannschaft total zu. Ich weiß, wenn 2, 3 Schlüsselspieler ausfallen, toi, 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 bitte nicht, wird es für jede Mannschaft eng, auch für Krefeld oder Kassel. Deswegen ist das, genau, tun wir mal so, als wenn alles ganz normal läuft und ich die letzten Spiele betrachte, wo wir auch großen Respekt vor Krefeld dann ein sehr, sehr gutes Heimspiel hingelegt haben und 1-2 verloren haben, was auch mit 2 Pfostenschüssen nicht belohnt wurde und so der Einsatz. Also da ist man auch nicht rausgegangen und dachte sich, oh Gott, die rasieren uns, wenn man auf die trifft. Von da, ja, über 7 Spiele muss man erstmal an Kassel vorbeikommen, behaupte ich jetzt mal ganz groß schnauzig, schneuzig. Na, ihr wisst schon.
Ja, Alex stimmt, glaube ich, zu. Schon heftigst genickt. Krefelder sind ja so ein bisschen dein Herzstück mit den Freiburgern. Wenn da Newton und Santos rausgehen würden, wäre es auch eng, oder?
Absolut. Also da hat es Stefan 100% treffend geschildert. Das gilt für alle Mannschaften. Das gilt für die Playdowns, das gilt für die Pre-Playoffs, das gilt für die Playoffs. Also wenn da so Key-Player irgendwie ausfallen oder was auch immer, dann wird es für jedes Team schwer und dann sind wir wieder beim Secondary Scoring, wie Stefan auch vorhin so treffend gesagt hat. Wer ist dann da in 2. Reihe gut aufgestellt? Aber das ist wie Kaffeesatz lesen. Das sind so viele Ifs dabei. Und so wie Stefan das gesagt hat, wenn man vom Normalen ausgeht, dann bin ich da ganz bei Stefan. Und ich hatte ja als Kassel in Freiburg gespielt, hat Todd Woodcroft auch im Interview und der hat es ganz, ganz treffend gesagt. Und er sagt auch, dass es eine Mannschaft ist, in Garten, den muss man hegen und pflegen und man muss die Saat aufgehen lassen. Also Stefan erinnert sich da vielleicht dran und ich fand total das Interview
super
ganz toll.
Super Interview auch von dir, muss ich mal sagen. Ja,
danke. Also ich fand das wirklich großartig und Todd Woodcroft, ich kenne ihn jetzt nicht so gut wie Stefan, aber das ist ein ursympathischer Kerl, also allein von dem Interview. Und
finde ich schön, dass das durchkommt.
Ja, total. Also absolut. Und auch wenn mein Herz für Krefeld schlägt und ich mir wünschen würde, dass Krefeld aufsteigt, aber vielleicht ist es ja dieses Jahr mal so, dass Kassel eben nicht die Hauptrunde dominieren muss, um am Ende in den Playoffs Performance zu zeigen. Weil Stefan hat es auch gesagt, vielleicht nimmt es schon sehr, sehr viel Druck und Erwartungshaltung, wenn man eben da nicht 20 Punkte vorne ist am Ende der Hauptrunde, sondern dann viel mehr sich irgendwo einpendelt und dann gute Playoffs zeigt.
Und enge Spiele verlieren, aushalten lernen, enge Spiele gewinnen können, anstatt 3x 8-1 und dann stehst du im Halbfinale und dann spielst du gegen 3-1-3 oder Trap-System und dann ne, das wird heute nichts mit 4 Toren oder gar 6. Also das sind so Sachen, die auch Todd Woodcroft ganz, ganz wichtig sind. Kurze Ergänzung, ich habe ja lange, lange, lange im sozialen Bereich gearbeitet, Pflege, soziale psychiatrische Kinderheime und so weiter und so fort. Ich habe selten einen sozial kompetenteren und liebevolleren Menschen als Todd Woodcroft kennengelernt. Es wird jetzt wahrscheinlich die meisten Eishockey-Fans relativ Rille sein, aber für mich als Kids-Club-Dude bei den Huskies, der auch auf Charity und soziale Projekte eingeht, hat noch nie so einen coolen Typen kennengelernt. Das muss man wirklich auch mal über ihn sagen. Also dein Gefühl trügt dich nicht, lieber Alex. Das ist ein absolut toller Typ.
Das war auch so diese Aura, die er versprüht hat. Das war so eine völlig, als würde man mit seinem besten Kumpel an einem Tisch sitzen und irgendwas trinken. Punkt.
Eine totale Kultur, die bei den Huskies eh gut ausgeprägt ist, nochmal on top gehievt mit, da weiß jeder, welche Putzfrau Dienst hat und welcher Schrauber da ist und dann gibt es einen Kaffee. Ja, es ist wirklich so. Also es gibt da keine hierarchischen, arroganten Abläufe und die Mannschaft ist auch angehalten, sich allen Mitarbeitern gegenüber cool zu verhalten, aber das ergibt sich dann eh aus so einem Setting. Todd Woodcroft, apropos Ausstrahlung, fährt jetzt zu den Olympischen Spielen als slowakischer Assistant Coach, genauso wie, und dann droppe ich den letzten Namen Kaspar Storgovic, seine 4. Olympischen Spiele für Lettland sozusagen abreißen wird. Also sensationell. Und das hat natürlich auch eine Strahlkraft für den Verein und innerhalb des Vereins. Genauso wie die 2 U20-Spieler, die jetzt von der WM wiedergekommen sind. Das bringt alles geile Gefühle rein und noch mehr Energie. Und man freut sich. Ich habe 100-mal mehr Bock und ich suchte Eishockey, mir die Olympischen Spiele anzugucken. Und ich werde auch jedes Lettland-Spiel gucken, weil ich dir einfach jeden Tag an der Arbeit sehe. Das ist, das macht was mit allem.
Ja, Olli, hast du eigentlich endlich ein Selfie mit Daugavinsch oder steht das noch aus?
Nee, das steht tatsächlich noch aus. Als die Letten Bronze gewonnen haben in Tampere, war er zwar in der gleichen Disco wie ich und es gibt da zwar einige Selfies, aber der Daugavinsch war da nicht mehr, ja, ich weiß nicht, doch, er wäre in der Lage gewesen, aber es kam nicht zu einem Foto. Es gibt 2, 3 Lettenbilder, da sieht man dann doch auch den fortgeschrittenen Zeitpunkt. Ansonsten habe ich jetzt mit ihm auch eben zu tun gehabt beim Spiel in Freiburg, habe kurz mit ihm gesprochen, weil er damals auch mit dem Juraj Veit eben sich lange unterhalten hat. Also es war auch eine sehr angenehme Geschichte. Also das ist auch wieder was ich einfach auch immer wieder halt interessant finde. Man läuft sich überall immer mal wieder auch über den Weg. Ich habe zum Beispiel den Todd Woodcroft beim Deutschland Cup in Landshut als Co-Trainer der Slowakei getroffen, habe ihm dann einen schönen Gruß vom Stefan ausgerichtet und dann hat er eine Viertelstunde mit mir gequatscht. Also ich kann das eigentlich nur unterstreichen. Ich habe ihn jetzt in seiner professionellen Tätigkeit als Husky-Trainer gar nicht im Gespräch gehabt, aber eben in einem Privatgespräch sozusagen. Und habe das genauso erlebt wie die anderen beiden, genauso auch der Marco Müller, der auch schon lang jetzt die letzten Jahre mit mir so ein bisschen in Kontakt ist, meiner Mama immer zum Geburtstag gratuliert, wenn Geburtstage sind und so. Also das hat sich schon so ein bisschen etabliert und wir vor dem Spiel eben auch lange gesprochen. Also es ist einfach schön, dass man, egal wo man hinkommt, dann auch so seine Verbindungen hat. Der Alex ja dann auch zum Beispiel wieder viel mit der DEG und alles Mögliche. Also jeder hat so seine Beziehungen zu den anderen Clubs und ich glaube, das zeichnet auch die DEL2 aus. Eine unglaublich professionelle, eine unglaublich hochklassige Liga und auf der anderen Seite kennt man sich, schätzt sich gegenseitig, freut sich, wenn das Team XY zum Auswärtsspiel nach Freiburg kommt, weil man dann wieder den und den Spieler trifft. Das ist einfach auch schön.
Das stimmt. Das ist nach ein paar Jahren im Business wirklich total süß. Gerade mit so Auswärts-Cracks, wenn die wieder kommen. Das liebe ich auch sehr.
Ja, sehr schöne Geschichten auch hier am Rande. Mal ein paar Insights freuen sich unsere HörerInnen sicher auch. Abschließend so ein Kassel Huskies.
Ich denke immer so, nein, sag das nicht. Und schlucke so jede dritte Schote runter. Aber ja.
Nein, wir wollen natürlich keine Internas rausquetschen oder so, aber wenn jemand was Besonderes im Verein macht und das jetzt einfach salonfähig ist, nenne ich es mal, dann warum denn nicht? Also, das ist doch nur positiv.
Paar Schoten sind immer gut, oder?
Ja, absolut. Ja, die Huskies sind in der Heimtabelle auf Platz 1 und da konterkariere ich so ein bisschen, was ich zu den Rosenheimer gesagt habe. Der Kassel Huskies, ob sie sie vielleicht noch vorbeiziehen lassen sollen, damit Rosenheim Heimrecht hat und eben nicht die starke Auswärtsmacht wird. Aber dagegen steht eben die Heimstärke der Huskies. Was macht denn die Huskies so stark zu Hause oder ist die Pro Bono Arena so besonders oder ist es einfach dein Kommentar?
Ja, es ist eine Mischung aus allen drei Sachen. Doofi. Nein, also natürlich maximal ist der Heimvorteil den tollen Fans zu verdanken. Das muss man wirklich sagen. Also es gibt Phasen, da denke ich mir, ach, jetzt liegen mal 1-2 hinten, da könnte mal ein bisschen mehr Bambule sein und so. Na, aber das ist dieses harte Los mit der hohe Anspruch und die Ziele, die man hat. Und deswegen umso toller, dass auch in dieser, jetzt ist das wirklich ein Riesenwort, kleiner Durchhängerphase, der Zuschauerschnitt nicht gekippt ist, also knapp 4.500 Zuschauer, das ist auch für uns extrem viel. Also ich habe es in den letzten Jahren, hat sich das kontinuierlich nach oben entwickelt und wenn Stimmung ist, dann richtig. Das muss man wirklich sagen und die Spieler lieben das, glaube ich, sehr. Also auch das transportiert sich ja über diese Stimmung in der Mannschaft, wie die da sich zu Hause fühlen auch ein Stück weit und wie die an die Arbeit gehen und sich da untereinander begegnen. Und das finde ich diese Saison herausragend nett. Und das überträgt sich auch wieder auf die Fans, weil die natürlich gerne auch mit den Spielern mal Quatsch machen und die Spieler sich nicht zu schade sind. Zeit vor allen Dingen auch für die jüngeren Fans. Ich gehe denen ja immer kolossal auf die Nerven mit meinen Projekten und da kriege ich ganz, ganz selten Korb, eigentlich nie. Und das muss man auch von Profispielern nicht unbedingt erwarten, finde ich. Das sind dann nette Zugaben. Und so ist eine nette Wechselwirkung aus Fans, Ist eine schöne Halle, ist, glaube ich, nicht mehr so das Geschleife für die Spieler wie früher. Das hat sich halt auch vom Komfort sehr entwickelt, vor allen Dingen für die Heimmannschaft. Die haben unglaublich umgebaut und sich da schönere Gegebenheiten geschaffen. Also ja, es ist so ein Gesamtpaket und Heimrecht wollen wir natürlich unbedingt da.
Ja, du hast mir schon wieder eine schöne Brücke gebaut, dass die Spieler auch mal Quatsch mit den Fans machen. Jetzt haben wir beide Erfahrung gesammelt mit einem besonderen Charakter in der Mannschaft, nenne ich es mal so, einen sehr positiv besonderen Charakter. Der Tim Bender, ich habe ihn in München vor 10 Jahren schon in meiner Zeit mit der Organisation kennenlernen dürfen. Ja. Du hattest jetzt das Vergnügen mit ihm, ich glaube, ein Drittel war es. Oder das ganze Spiel?
Nee, ein Drittel und ein Pausentalk davor noch.
Genau. Durftest du mit ihm zusammen kommentieren oder eher mit dir? Mhm. Wie ist das Ganze entstanden und wie war es für dich?
Naja, erstmal finde ich den sehr nett und sympathisch. Ich weiß, dass das jetzt ist so ein bisschen eine Loose Cannon. Also der haut auch mal einen raus, wo er die Sendung zerlegen kann. Aber das mag ich ja. Also es muss ja so ein bisschen auch mal Fahrt reinkommen. Und ich habe ihn einfach gefragt, ob er Bock hat, solange wie er verletzt ist, nochmal vorbeizukommen. Erstmal vielleicht ein kleines Interview, wenn er sich zutraut, ein Drittel zu kommentieren. Und dann hat er mir erstmal geschrieben, privat, oh toll und total die nette Idee, und hat aber öffentlich bei Instagram Video gemacht. Wie blöd kann man eigentlich sein, mich an ein Mikrofon zu setzen? Da saß ich hier doch nochmal kurz, so, oh Gott. Und dafür hat er sich aber ganz gut benommen. Also der hat schon Sprüche rausgehauen, das muss man wollen. Das kann ich, glaube ich, das ganze Spiel machen. Ne? Aber der war der Organisation, den Kollegen, sei es unseren Mitspielern, seinen Mitspielern, unseren Gegnern oder wem auch immer gegenüber sehr, sehr wertschätzend. Und dann kam das Humoristische trotzdem nicht zu kurz. Also der hat schon ordentlich einen am Helm, der Tim, aber sehr, sehr positiv. Eine Schote vielleicht, ne, wo ich ihn frage, da lernt man sich ganz schön gut kennen, wenn man so in der Ecke die Scheibe geblockt hat und er so, jo, wenn es dann anfängt mit, oh, wer was zum Mittagessen hatte und so. Also das war dann schon so ganz witzig. Oder wieso pupst nicht mal ein Spieler vorm Torwart anstatt im Bus, damit der mal Tränen in die Augen bekommt. Und das sind dann schon Sachen, das war journalistisches Gold.
Ja, sehr schön. Ich denke, da werden wir auch gerade auf Instagram noch das ein oder andere Highlight von ihm sehen. Wir blicken noch mal kurz voraus, auch bei Kassel. 3 Auswärtsspiele in Folge. Erst in Krimmitschau, dann in Regensburg, dann in Weiden. Wir haben schon ein bisschen gesprochen, den Ausblick. Machen wir doch vielleicht mal eine andere Frage. Wenn du den perfekten Player of Run skizzieren dürftest, aus deinen Wünschen, wer wären die Gegner?
Oh, das wäre...
Da geht es jetzt nicht um
ja, Platzierung
Sinn
oder was
so.
Realistisch ist. Genau. Ja, also da fangen wir mal andersrum an. Finale gegen Krefeld wäre schon der Burner. Also erstmal heißt das, dann sind wir im Finale. Und ich glaube auch, dass es Krefeld wird. Und ich glaube, das hätte auch eine gewisse Strahlkraft und würde 2 bis 5 neutrale Zuschauer interessieren. Krimmitschau-Treffen ist immer schön. Dann müssen wir sie aber früh rausschmeißen, damit es nicht zu viel Tränen gibt. Also Viertelfinale Krimmitschau und aufs Halbfinale. Freiburg rumpelt jetzt richtig durch. Die anderen stolpern 2-mal. Und dann gibt es Pre-Playoff-Kampf mit unglaublich Tränenschmerzen. Aber es klappt irgendwie. Und dann kommen sie noch so auf einem Bein zu uns angehinkelt. Ich kann die 2 Kollegen noch mal drücken und dann sweepen wir die weg. Also ich nehme Freiburg, Krimmitschau und Krefeld.
Oder es gibt The Battle of the Wolves.
Ja, domestiziert gegen Wild. Genau.
Olli, wärst du dabei? Würdest du unterschreiben, Halbfinale? Okay.
Ich würde alles unterschreiben, was außerhalb der Playdowns ist. Bei Freiburg, bei Kassel bin ich mir sicher, das wird dieses Jahr eine gute Playoff-Runde werden. Also werden viele gute Playoff-Runden werden, so wollte ich sagen. weil genau der Oberfavorit in diesem Jahr heißt Anders. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Bürde ist und keine Kür dann.
Sehr schöner Abschluss zum Themenkomplex der Mannschaften, die wir heute im Blick hatten. Ich habe am Anfang gesagt, wir wollen noch ein bisschen auf den Endspurt der Liga zugehen. im Prinzip bilden sich jetzt schon so drei Segmente, würde ich sagen. Da kommen wir später nochmal dazu. Ich habe von euch schon rausgehört, die um die Top-Positionen kämpfen jetzt Kassel, die Pinguine und die Starbulls. Wer könnte im letzten Viertel eventuell noch überraschen? Ich frage jetzt mal den Alex.
Es gibt viele Überraschungskandidaten, vor allem, weil wir halt ein Segment haben von 4 bis 10, wo gerade mal 6 Punkte Unterschied sind. Das heißt, da brauche ich nur 3 Spieler, was ganz wild, völlig verrückt ausgeht. Und schon habe ich im Mittelfeld der Liga eine komplett andere Darstellung wie jetzt. Von dem her gibt es da viel Überraschungsmoment. Überraschungsmoment finde ich auch, wenn Mannschaften nochmal aus den Playdowns rauskommen, weil allein Weiden hat 6 Punkte Rückstand auf Lausitz und dann wird es ja sukzessive mehr. Die Riesenüberraschung wäre natürlich, wenn Kaufbeuren jetzt einen Run startet und am Ende sich da auch nochmal irgendwie mit Glück rauspackt, obwohl 24 Punkte, das wäre schon, ich sag ja, das ist schon extrem. Also da dürfte kaum noch irgendwie ein Sieg für die Lausitzer rumkommen, aber da gibt es so viele Konstante. Nein, aber ich meine, wenn Kaufbeuren sich da zumindest von Rang 14 nochmal raushieft, aber deshalb, also Überraschungsmoment oder Überraschungsmannschaften ist einfach schwer. Landshut wurde zuletzt auch so ein bisschen runtergeschoben. Die DEG liegt auf Rang 8. Ich weiß noch, als ich am Anfang die DEG gesagt habe, dass sie durchaus eine gute Saison haben können und auch werden, hat sich dann letzten Endes doch auch als schwerer dargestellt, als man vielleicht gedacht hat. Aber auch da ist der Lernprozess da und man hat jetzt auch 4 Siege aus den letzten 5 Spielen. Das heißt, man hat sich jetzt im Moment so ein bisschen gefangen, steht auf Rang 8. Aber wie gesagt, da ist ein Punkt auf Rang 10. Ja, also für mich ist alles überraschend, was vielleicht doch noch in die Top 3 reinströmt, wenn sie es denn schaffen. Ansonsten sehe ich da ja Überraschungsmomente en masse, gerade im Mittelfeld der Liga.
Olli, Lausitz hat jetzt 40 Spiele, 55 Punkte, mit einem Spiel weniger und 6 Punkte dahinter Weiden, hat der Alex gerade schon erwähnt. Und dann nochmal mit einem Spiel weniger und 9 Punkte dahinter ist Bad Nauheim. Würdest du sagen, die 3 Mannschaften kämpfen noch um den Platz 10? Weil Freiburg hat er jetzt schon wieder 39 Spiele dann.
Also da ist es zumindest so eng wie sonst bei niemandem. Man muss den Blick trotzdem auch noch auf die Eispiraten aus Grimmitschau richten, die zwar ein Spiel weniger haben als die Lausitzer, aber auch eben nur 55 Punkte. Also die Linie, die ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich, dass es weiter unten weniger Abstand ist. Freiburg hat halt einfach da schon einen Riesenabstand. Also die Linie, die man ziehen könnte jetzt meiner Meinung nach, wäre eher nach Platz 12, 13 und 14. Schlimmstenfalls wird es so bleiben oder noch schlechter werden, wie es gerade ist. Und dann zieht man da eine Linie und dann kann nach oben hin bis meines Erachtens Landshut, wobei ich Landshut einfach zu stark einschätze, Düsseldorf eigentlich auch. Also dann sind wir tatsächlich wieder bei den 4 Teams, nämlich Eispiraten Grimmitschau, Lausitzer Füchse, Blue Devils Weiden und der EC Bad Nauheim, die dann die letzten 2 Pre-Playoff-Plätze beziehungsweise dann auch die 2 Play-Down-Plätze untereinander ausmachen. Das ist aber auch eher so ein Gefühl und nicht, also ich meine, von den Punkten her kann man es nicht so arg begründen, weil auch Landshut noch wirklich im einholbaren Bereich ist, aber ich gehe mal davon aus, dass die irgendwann demnächst ihre Flaute beenden und dann halt doch den einen oder anderen Punkt noch holen. Von daher beschränkt sich es tatsächlich, so wie du gesagt hast, auf die 4 Teams, würde ich jetzt mal zum aktuellen Zeitpunkt zumindest so sagen.
Ja. Ich habe vor der Saison tatsächlich Düsseldorf auf 8 getippt, aber um meinen Tipp auch gleich wieder abzuwerten, ich habe Freiburg auf 7 getippt. Also Licht und Schatten. Aber wie gesagt, also du hast das gut zusammengefasst. Düsseldorf hat nur ein Spiel weniger als die Mannschaften direkt drüber. Sagt man, die gewinnen sie, dann sind sie halt auch mitten im Rennen um Platz 4. Stefan, gibt es da für dich vielleicht eine Mannschaft drin, die auch überperformt hat und da so übertrieben gesagt hat, noch abschmieren könnte?
Ja, eine Zeit lang war das Grimmitschauer, aber die sind jetzt da auch schon wieder ein bisschen raus. Aber die strugglen natürlich auch mit Verletzungspech wieder mal und kurzer Bank. Überperformt, das ist eine interessante Frage. Also wir hatten noch gar nicht Bietigheim Steelers genannt. Wenn jemand überperformt hat in den letzten Wochen und Monaten, dann die, weil alles, was am Anfang eine Katastrophe bei denen war, haben die in was Positives verwandelt. Also vor denen habe ich ganz großen Respekt. Die hatten ja in der Hinrunde, glaube ich, einen Punkteschnitt von um die unter 1 und auch ein sehr negatives Torverhältnis. Und jetzt sind sie auf Platz 4 mit 10 Toren plus und 61 Punkten. Also ich weiß nicht, ob die da jetzt sind, wo sie eigentlich hingehört hätten oder ob das so ein Produkt ist von diesen kurzzeitigen sehr Durchstarten. Deswegen, das ist für mich so ein bisschen noch fragwürdig, was die liefern können. Ich fand das einen sehr starken Gegner, als die jetzt in Kassel waren, konnten sich ja auch durchsetzen. Bei den Eisbären Regensburg, seit die gegen Kassel die Meisterschaft gewonnen haben, bin ich da ganz still und würde mir nicht erlaubt, will mir auch nicht erlauben zu sagen, eigentlich gehören die da nicht hin. Oder da haben wir 6 andere Teams vermutet, wo die sich jetzt drin rumtümmeln, weil die haben erstmal noch die nächsten 10 bis 15 Jahre bei mir Kredit für alles ist möglich.
Ja. Generell ist die Liga für euch zu unausgeglichen oder würdet ihr sagen, sie ist trotzdem, obwohl es so Lager wirklich gibt, gesund diversifiziert?
Also du hast mit dem zweiten Teil, finde ich, recht gut getroffen. Ich hatte vor der Saison, glaube ich, das auch so angekündigt und auch so erwartet, dass es dieses Jahr eventuell zum ersten Mal so sein kann, dass diese Schere stärker auseinanderklafft als bisher. Und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so, und ich glaube, da ist die DL2 doch immer noch ausgeglichener als zum Beispiel die DEL. Dass dann halt doch auch, also ich habe in Freiburg jetzt 2 Spiele nacheinander kommentiert. Das eine war gegen Kassel dann der Sieg im Penaltyschießen, das andere war dann die Niederlage im Penaltyschießen gegen Krefeld. Und da waren wir bei beiden Spielen nicht das schlechtere Team. Von daher ist es, denke ich, trotz allem noch so. Also wenn man dann sieht, wo Freiburg steht und wenn man sieht, wo Kassel und Krefeld steht. Und trotzdem konnte man zu Hause zumindest dann gegen solche Teams mithalten. Und das hatte man auch immer mal wieder. Und ich glaube auch, selbst wenn man Kaufbeuren nimmt, die hatten durchaus in dieser Saison das eine oder andere Spiel, wo man dann vielleicht am Ende dann doch als Verlierer vom Eis ging, aber wo man die Favoriten aus der DEL2 dann am Rande einer Niederlage hatte. Und von daher, die Schere klafft weiter auseinander, zumindest in der Tabelle. Aber die Spiele sind immer noch eng, unterhaltsam und ich sehe nicht wirklich immer, also gab es natürlich schon auch, aber ich sehe zum überwiegenden Teil auch ausgeglichene Partien.
Gibt es da von euch noch was hinzuzufügen oder stimmt ihr da alle überein, was Olli gerade zum Besten gegeben hat? Ich sehe viel Nicken.
Also Olli hat da absolut recht und ich finde die Liga, wir haben es ja gerade eindrücklich erörtert, dass gerade das Mittelfeld so eng ist wie nie und die oben stehen, die performen entweder dauerhaft gut oder kippen eben die engen Spiele dann in ihre eigene Richtung und dann haben wir halt die Mannschaften, die unten stehen, die ja einfach zu inkonstant sind und wenn ich da jetzt einfach mal Freiburg sehe, da gibt's mal Ausreißer, wo man sagt, okay, jetzt geht's los und jetzt starten wir eine Siegesserie und dann kommt eine Mannschaft, wo man denkt, ja, da gibt's Punkte, dann macht's bumm und dann ist man wieder auf dem Boden der Tatsachen und da gibt's halt immer diese Up and Downs und gerade auch die engen Kisten, die engen Spiele, die werden halt unten einfach verloren und das spiegelt sich dann schon ganz gut im Tabellenbild wieder, wo dann der ein oder andere Punkt mehr hinfließt, aber insgesamt finde ich, bis auf die ja 3-4 Ausreißermannschaften wie jetzt Krefeld, Kassel nach oben oder vielleicht auch noch Rosenheim und Kaufbeuren, Freiburg vielleicht noch nach unten, finde ich die Liga sehr, sehr eng und es hat auch die Saison schon gezeigt, dass jeder jeden schlagen kann und sich keiner irgendwo auf seiner Favoritenrolle oder auf seinem Tabellenplatz oder auf sonstigem ausruhen kann, sondern man muss von Spiel zu Spiel konzentriert sein und 100% geben, wenn man auch einen letzten Tabellenplatz oder was schlagen will.
Ja. Jetzt gibt's noch eine Prognose meinerseits. Oder die ich von euch dann auch gern wissen möchte. Ich möchte gern die Top 3 Favoriten auf den Meistertitel von euch haben. Und ja, man kann sich's einfach machen und 1, 2, 3 nehmen, weil auch die sich schon ein bisschen abgesetzt haben. Aber es gibt ja doch immer so Mannschaften, wo ich jetzt zum Beispiel an die Tower Stars denke, die in den Playoffs dann doch nochmal gut abgehen können und so zum Playoff-Monster oder Playoff-Streck werden können. Stefan, ich fange mal bei dir an. Nimmst du die Top 3 oder siehst du da jemand anderen noch dazu? Ich weiß, es ist eine gemeine Frage ein bisschen, aber ja, also, es ist ein Gefühl.
Krefeld und Kassel, ja, sehe ich da drin. Bei Rosenheim ist es bei mir wie bei Landshut, wo ich immer denke, oder vielmehr hätte ich Landshut dasselbe wie Rosenheim zugetraut. Also es waren so meine vor der Saison, wo ich gedacht habe, das geht noch ein bisschen straighter vorwärts, gerade bei Landshut. Ich bin mir immer nicht sicher, wenn die in die Playoffs kommen, was dann da möglich ist, weil ich finde das schon auch noch eine sehr starke Mannschaft. Aber im Prinzip sind meine Top 3 auch die aktuellen Top 3. Das geht aber nicht, weil die irgendwie werden sich gegenseitig ausstechen. Deswegen, ja, es ist wirklich eine gute Frage. Aber Ravensburg habe ich immer total auf dem Schirm, weil die einfach super erfahren sind. Die ganze Franchise mit Playoffs und Finalteilnahmen und offensichtlich auch gut mit Rückschritten umgehen können, weil die hatten gar keine gute Saison, die ersten 20, 25 Spiele und haben sich da auch irgendwie selber rausgezogen, ohne groß in Panik zu verfallen und Personal auszutauschen und so weiter und so fort, weil die wissen, wie der Hase läuft. Aber ansonsten, ja, vielleicht Ravensburg und Rosenheim so teilen sich Platz 3 bei den Favoriten.
Okay. Alex, bei dir, sind das die ähnlichen Mannschaften oder vielleicht kann da Bietigheim den Schwung vielleicht mitnehmen?
Genau, das wäre so meine Mannschaft gewesen als Dritter, also Krefeld und Kassel, die setze ich wieder wie eigentlich auch jedes Jahr. Da muss schon viel passieren, damit da wieder der Einbruch kommt. Und bei Bietigheim sehe ich einfach, und da nehme ich auch Ravensburg noch so ein bisschen mit rein, Bietigheim war jetzt gebeutelt, Bietigheim hat sich aber gut gefangen und man darf halt auch nicht vergessen, dass sowohl Bietigheim als auch Ravensburg in der ewigen DEL-2-Tabelle ganz oben sind. Also Ravensburg noch von den Punkten vor den Bietigheim Steelers und da macht es natürlich auch so ein wenig die Erfahrung und auch die Kaltschnäuzigkeit. Gerade je nachdem, wo ich mich positioniere, treffe ich am Ende auf eine DEG in den Playoffs, dann habe ich da einen enormen Vorteil, weil halt bei der DEG der Druck viel, viel höher ist und auch dieses Unerfahrene in der DEL 2 aufzusteigen, kann da schon auch eine Rolle spielen. Und da sehe ich halt einfach Ravensburg als auch Bietigheim einfach abgeklärt und abgezockt. Und wenn es drauf ankommt, dann spreche ich denen schon auch nochmal viel, viel Möglichkeit zu, wo ich einfach denke, ja, das kann am Ende auch entscheidend sein.
Dann Olli, bitte ich dich noch um deine 3 Favoriten.
Also bei Krefeld und bei Kassel gibt es für mich eigentlich auch keine Diskussion. Und ich würde tatsächlich den EV Landshut hochtippen. Die hatten zu Beginn der Saison wirklich tolles Eishockey gezeigt. Dann sind sie jetzt zuletzt wirklich so in ein Loch reingefallen. Also die sind ja, ich glaube, in den letzten 10 Spielen mit das schlechteste Team gewesen. Kommend. Da so ein bisschen Schwung aufnimmt und dann wirklich auch die Qualität wieder zeigen kann, die sie im Kader haben. Also ich denke, Landshut hat durchaus viel Potenzial, um da noch mitmischen zu können und um mich so ein bisschen abzuheben, würde ich jetzt Landshut als drittes Team nennen.
Ja, sehr schön, sehr divers auch diskutiert. Ja, zum Schluss bleibt mir jetzt noch eine kleine Werbung quasi von uns selbst für Bully Podcast zu sprechen. Wir sind Ende Februar in Kassel beim lieben Stefan. Helmut und ich freuen uns schon enorm drauf. Ja, das wird ein sehr schönes Wochenende. Wir werden das Spiel gegen Kaufbeuren verfolgen dort und am Sonntag auch die Kassel Husky Ladies. Da freuen wir uns auch sehr drauf.
Völlig cool.
Ja. Und da werdet ihr dir sicher einiges von uns auch auf Instagram sehen. Also, wenn ihr den Podcast hört, folgt uns auf Instagram. Es wird etwas Kassel-Content geben. Natürlich werden die anderen Standorte auch wie immer gecovert. Und hört auch beim nächsten Mal wieder rein in der Hockey Time. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss.